Ein Wort lesen aus 4. Mose 14. 4. Mose 14. Aus der Geschichte von den 12 Kundschaftern. Von Vers 20 an. Und Jehova sprach, ich habe vergeben nach deinem Worte. Doch aber, so wahr ich lebe, soll von der Herrlichkeit Jehovas erfüllt werden die ganze Erde. Denn alle die Männer, die meine Herrlichkeit und meine Zeichen gesehen haben, welche ich in Ägypten und in der Wüste getan und mich nun 10-mal versucht und nicht gehört haben auf meine Stimme, wenn sie jemals das Land sehen werden, das ich ihren Vätern zugeschworen habe. Das bedeutet, sie sollen das Land der Verheißung nicht sehen. Ja, alle, die mich verachtet haben, sollen es nicht sehen. Aber meinen Knecht Kaleb, zu Deutsch, der Mann mit dem ganzen Herzen, weil ein anderer Geist in ihm gewesen und er mir völlig nachgefolgt ist, ihn werde ich in das Land bringen, in welches er gekommen ist, und sein Same soll es besitzen. Bis hierhin. Außer diesem Kaleb war es ja dann nur noch Josua, das Vorbild Jesu Christi, der die Aufgabe hatte, das Volk Gottes in das Erbe Jehovas, in das Land Jehovas einzuführen und das Erbe auszuteilen. Das Volk Gottes gleichsam vorbildlich in die Ruhe Gottes einzuführen. Er konnte dies ja überhaupt nicht völlig, aber er konnte dies tun in einem prophetischen Vorbild dessen, der es einmal in Wirklichkeit tun wird. Kaleb und Josua. Alle anderen Männer jener Generation, die von Mose im Auftrag Gottes aus Ägypten geführt worden ist, errettet worden ist durch Gottes machtvolle Hand, ist auf langen, langen Umwegen während einer 39-jährigen Wüstenwanderung zugrunde gegangen. Und wenn wir einmal zu Hause in 4. Mose 33 den Wanderkalender des Mose uns anschauen, wo er all die Stationen aufzählt während der Wüstenwanderung, dann werdet ihr etwas davon verspüren. Es war also kein Fehler, dass ich ein Lied gewählt habe vom neuen Jahr. Wenn ein neues Jahr beginnt, dann haben wir auch immer allerlei Kalender, die wir bekommen. Faltkalender von der Sparkasse und mein Hausmeister hat mir einen Kalender von der Milchverteilung für das Pult gegeben. Und so hat auch Mose gleichsam einen Wanderkalender gehabt, in dem er die 42 Stationen jener mühevollen Wüstenwanderung verzeichnet hat, die im Übrigen liegen zwischen der Errettung aus Ägypten, dem Passa Gottes, und jenem Tag, da Josua das Volk Gottes in das Land Jehovas einführt, so wie die 42 Generationen nach der Schrift liegen zwischen der Erlösung durch Jesus Christus und der Wiederkunft Jesu Christi, der als der wahre Josua Israel in die Ruhe Gottes einführen wird. Auch das ist also vorbildlich. Nun werden wir da nur die Stationen finden, die Wanderstationen. Und für manchen, der das Wort Gottes studiert, ist dies dann etwas ermüdend, so ein Kapitel durchzulesen. Wir fragen uns dann manchmal, was mag in dem Mose selbst vor sich gegangen sein, wenn er dieses miterleben musste während der nahezu 40 Jahre, dass ein ganzes Volk hingestreckt worden ist, eine ganze Generation. 649.998 Männer. Weit über eine halbe Million. Dazu die Frauen. Nur die Kinder dieser murrenden Generation sollten in das Land Gottes kommen. Und die Gebeine jener Millionen, wenn wir die Frauen mitrechnen, wird es ganz gewiss über eine Million gewesen sein, sie ruhen noch heute in der Wüste. Und ich bin überzeugt, dass Hesekiel 37 jene Vision vom Lebendigwerden der Totengebeine in der Wüste nicht nur eine sinnbildliche Erfüllung hat darin, dass Israel wieder lebendig gemacht wird durch den Geist aus der Höhe, sondern dass dies auch, wie unser Bruder Geier dies angenommen hat, jene betrifft, die damals gleichsam auf der Wüstenwanderung niedergestreckt worden sind, in der Wüste. Dass sie auferweckt werden und dann den Weg in das Reich des Messias antreten werden. Sei es nun, wie es sei, was mag im Herzen des Mose vor sich gegangen sein? Viertes Buch Mose, im Hebräischen heißt dieses Buch Bamidebar, das heißt in der Wüste. Da braucht ihr nur das vierte Buch der Psalmen aufzuschlagen, dann habt ihr den einzigen Psalm des Mannes Mose und da werdet ihr etwas davon erkennen, wie dieser Mann unter dieser Tragödie gelitten hat, wie er ein Grabkreuz nach dem anderen gleichsam hat aufrichten müssen, wie er inmitten eines gewaltigen Friedhofs stand und immer wieder weiter wandern musste von einem Grab zum anderen. Die fünf Bücher der Psalmen sind ja Abschattungen der fünf Bücher der Tora, der fünf Bücher Mose. Und wir wollen uns das einmal merken, jeweils der erste Psalm eines Psalmbuches ist der Leitpsalm, das ist der Psalm, der die Thematik anschlägt, der gleichsam den Inhalt eines Mosesbuches wieder aufgreift und die Melodie anstimmt für ein Buch der Psalmen. Und so beginnt das vierte Buch der Psalmen als Abschattung des Buches in der Wüste mit Psalm 90. Und diesen Psalm 90 wollen wir heute Abend betrachten. Einmal der Wanderkalender des Mose von innen her beschaut. So beschaut, dass wir in das Herz dieses treuen Gottesmannes hineinschauen, der selbst auch nicht in das Land der Verheißung hineingekommen ist. Ich möchte den Text lesen in Übereinstimmung mit einigen jüdischen Übersetzungen, auch Martin Buber und andere, sodass der Text ein Hin und Wieder ein wenig anders lautet, als Sie dieses in Ihren Bibeln finden. Ein Gebet Moses des Mannes Gottes. O Allherr, Zuflucht, Schutzwehr oder Obdach warst du für uns von Generation zu Generation. Das verstehen wir sogleich, wenn wir sehen, wie dieser treue Mann Moses, wie dieser Gottesmann in einem Generationenwechsel steht. Wie er der Brückenkopf ist und die Verbindung zwischen einer sterbenden alten Generation des Ungehorsams und des Murrens gegen den Felsen Israels, gegen den Christus, gegen den Messias und der jungen Generation, die heranwächst und die in das Land Gottes hineinkommen soll. Rabbi Hirsch übersetzt sehr frei, du Träger der verrinnenden Zeitmomente. O Allherr, Zuflucht, Schutzwehr, Obdach warst du für uns von Generation zu Generation. Bevor die Berge geboren wurden, bevor du Erde und Weltkreis gebarest, bist du, o Gott, von Weltzeit zu Weltzeit oder von Ewigkeit zu Ewigkeit. Der lebendige Gott, der die Äonen, der die Weltzeiten seines wunderbaren Planes von Ewigkeit zu Ewigkeit überdauert, weil er der ewige Gott ist. Und so wird dieser Gott angeredet mit jenem wunderbaren Gottesnamen, den nur die Juden kennen. Ich habe hier ja schon einmal über diesen Gottesnamen gesprochen, wenn ihr euch noch erinnert. Es ist der Gottesname Ata. Du. Mit seinen drei wunderbaren Buchstaben, die bedeuten nach dem Hebräischen der Erste, der Letzte und der Lebendige. So wie es Jesus Christus in Offenbarung 1 von sich selbst bezeugt, siehe, ich wurde tot, doch ich bin lebendig in die Weltzeiten der Weltzeiten. Ich bin der Erste und der Letzte und der Lebendige und habe die Schlüssel des Todes und des Hades in meinen Händen. Das ist der Gottesname Du. An diesem Gott birgt sich Moses bei all den Erschütterungen seines Lebens, bei all den Lasten und Erschütterungen, die er zu tragen hat als Gottesmann, als alt gewordener und müde gewordener Mann Gottes, der treu war in seinem ganzen Hause. Bevor die Berge geboren wurden, bevor du Erde und Weltkreis gebarest, bist du der Erste, der Letzte, der Lebendige, Gott von Weltzeit zu Weltzeit. Du lässest zur Zermalmung zurückkehren den Enosch, den Vergänglichen. Du sprichst, kehrt zurück, ihr Söhne Adams, ihr Menschenkinder. Die Zermalmung oder der Staub, das ist das, was wir heute modern die Atome nennen würden. Die Atomisierung eines Menschen. Und deshalb wird ja dieser Psalm auch gerne genommen bei einer Beerdigung, sodass man ihn als Text nimmt bei einer Beerdigungsansprache. Aber ich möchte euch heute einmal zeigen, dass er vorrangig eine prophetische, heilsgeschichtliche Bedeutung hat. Ganz gewiss redet er eindrücklich und nachdrücklich von der Vergänglichkeit des Menschen und von der Ewigkeit Gottes. Und auch wir sind hier einbezogen, wenn es heißt, dass wir beides sind. Enosch, vergänglicher Mensch und Sohn Adams oder Tochter Adams. Du lässest zur Zermalmung zurückkehren, den Enosch. Du sprichst, kehre zurück oder kehret heim, ihr Söhne Adams. Aber das zeigt uns auch schon etwas, das weit über den Tod hinausgeht. Schon im Alten Testament wird hier und da etwas deutlich von der Hoffnung der Auferstehung. Wie könnte Gott, der ein Gott Abrahams und Isaaks und Jakobs ist, und der nicht ein Gott der Toten ist, sondern der Lebendigen, sonst hier dieses Wort sprechen von den Heimkehrern? Kehret heim, kehret zurück, ihr Söhne Adams. Und das ist schon eine biblische Lehre in sich. Wenn ihr einmal daran denkt, wie die ersten Menschen in ihren Namen hießen, wir dürfen da keinen nicht mitzählen, den Mörder, dann wird dieser Satz uns schon in den ersten Menschennamen verdeutlicht. Adam, sein Ersatzsohn Seth anstelle des Kain und Enosch, der Vergängliche. Adam, der Mensch, Seth, Gesetz, und Enosch, die Vergänglichkeit. Der Adam, der Mensch, ist gesetzt zur Vergänglichkeit. Das ist eine Gesetzmäßigkeit. Das Gesetz der Sünde und des Todes. So wie es der Hebräerbrief sagt, es ist dem Menschen gesetzt, einmal zu sterben und danach das Gericht. Der Mensch gesetzt zur Vergänglichkeit. Und nun machen hier viele einen Punkt, und das ist falsch. Da ist nämlich einer gewesen, nicht nur Sohn Adams, das war er auch, sondern der letzte Adam, der Urheber einer neuen Menschheit, der auch zum Enosch geworden ist, zum Vergänglichen, der die Allwissenheit, die Allmacht, die Unsterblichkeit, die Unversuchbarkeit preisgegeben hat, mitsamt allen göttlichen Qualitäten, und der teilgenommen hat am Fleisch und Blut der Brüder, damit er sterben könne und damit er durch seinen Tod dem die Vollmacht nehmen könne, der des Todes Gewalt hat, das ist dem Teufel. Hebräer 2 zeigt uns diesen Herzog der Errettung, diesen Urheber des Heils, der viele Söhne zur Errettung führen wollte und der deshalb teilgenommen hat an unserer Zermalmung, der deshalb von Gott sich hat zermalmen lassen am Kreuz, der abgeschnitten worden ist von den Augen des lebendigen Gottes und von den Zuflüssen seines Geistes, seines Lichtes, seines Lebens und seiner Liebe und der Enosch geworden ist. Und hier gewinnt dieses Wort einen ganz anderen Charakter, einen heilbringenden Charakter. Durch das Sterben Jesu, durch den Tod Jesu. Und da müsst ihr erst einmal 1. Korinther 15 ganz durchlesen, dann werdet ihr sehen, diesen wunderbaren Lebenssieg, der eröffnet ist durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten. Und die Kette und Reihe der Auferstehungen bis dorthin, da die Vollendung erbracht wird und da Gott auch als den letzten Feind den Tod beseitigen wird. Du lässest zur Zermalmung zurückkehren, den Enosch, den Christus, der teilgenommen hat an unserer Vergänglichkeit, an unserer Sterblichkeit, der den Leib der Sünde und des Todes angezogen hat. Der sprach zu ihm, kehre wieder, du Sohn Adams, du letzter Adam. Und lebendig gemacht aufgrund des Geistes, wurde er zum lebendig machenden Geist. Die Auferstehung Jesu Christi, Vater, die Stunde ist gekommen, ich komme zu dir. Nun verkläre mich bei dir selbst mit der Herrlichkeit, die ich bei dir hatte vor Grundlegung der Welt. Kehre zurück, du Sohn Adams. Das sagt der Vater. Und dann hat er machtvoll hineingegriffen in das Reich der Toten und hat seinen Sohn durch den Geist der Herrlichkeit und der Heiligkeit als Sohn unter Beweis gestellt durch Totenauferstehung. Aber zurück zu unserem Text. Noch einmal etwas zur Tragödie einer sterbenden Generation, die Moses miterlebt hat, und einer sterbenden Menschheit und jener großen Tragödie, die durch die Sünde und den Tod eingebrochen ist in die Schöpfung Gottes. Denn der Tod ist nicht der Freund, sondern der Feind Gottes. Der Tod ist nicht natürlich, sondern ist unnatürlich. Der Tod ist nicht göttlich, sondern ist ungöttlich. Du sähst sie aus, heißt es in Vers 5, von Jahr zu Jahr, ein Schlaf ist's, wenn sie werden. Und hier wird abgezielt an den Embryonalzustand des Menschen. Ein Schlaf ist's, wenn sie werden. Das geht bis dorthin, dass die meisten Menschen im Schlafe heute noch die Embryonalstellung einnehmen, so wie sie im Mutterleib gelegen haben. Und wer sät sie aus? Letzten Endes nicht der Mann. Du sähst sie aus. Ein Schlaf ist's, wenn sie werden. Nicht wahr? Und dann müssen wir doch einmal auch ein Wort sagen zu all den Abtreibungen, die heute geschehen. Millionen in jedem Jahr in Westeuropa. Jene Morde an Wesen, die bereits Menschen sind. Nicht nur ein Zellhaufen wie irgendein entarteter Krebs. Da könnte man dann sagen, mein Bauch gehört mir. Das ist kein Krebs, sondern das ist eine von Gott und von seinem Schöpfungsgeist gelenkte Zellexplosion. Du sähst sie aus. Von Jahr zu Jahr, ein Schlaf ist, wenn sie werden. Wie das sprossende Gras, das aufblüht und treibt, am Abend verwelkt und verdorrt. Und nun steht mitten in diesem Todestext, mitten in diesem Text von der Vergänglichkeit etwas, das scheinbar gar nicht dorthin gehört. Und ich habe diesen Vers 4 deshalb auch weggelassen. Es steht dort in Vers 4, denn 1000 Jahre sind in deinen Augen wie der gestrige Tag, wenn sie vorüberziehen und wie eine Wache in der Nacht. Da werdet ihr sagen, das ist ein schöner Trost, wenn hier etwas davon gesagt wird, dass vor diesem ewigen Gott Äonen wie ein Tag sind, 1000 Jahre wie ein Tag. Das ist doch kein Trost für uns, sondern das verschärft noch unsere Todessituation. Die Tatsache, dass wir totgeweiht sind Und dass das Zellsterben beginnt bereits mit unserer Zeugung und unserer Geburt. Das ist ja nachgewiesen. Sterbend werdet ihr sterben. Nicht erst im Alter von 70 oder 80 Jahren beginnt das Sterben, sondern bereits mit der Geburt. Wir haben den Tod in uns, wie man heute meint, sogar genetisch programmiert. Da steht dieses Wort von der Ewigkeit Gottes. Was haben wir davon? Das macht ja die ganze Tragödie noch viel brennender, noch viel schmerzhafter. Das ist aber nicht gemeint, sondern hier ist etwas anderes gemeint. Dieses Wort will uns hinweisen auf den wunderbaren Heilsplan Gottes. Es will uns nicht nur etwas darüber sagen, dass dieser Gott uns qualitativ und quantitativ turmhoch überlegen ist in den ungeheuren Zeitspannen und Ewigkeiten, die ihm zur Verfügung stehen, sondern es will uns etwas sagen, dass Gott einen Heilsplan hat, einen wunderbaren Erlösungsplan von Ewigkeit zu Ewigkeit, wie unser heimgegangener Bruder Erich Sauer es gesagt hat, genannt hat. Gott teilt die Weltgeschichte und den Zeitenstrom ein in Jahrtausende, manchmal auch in Äonen. Das ist immer wieder schön, wenn man ein zweites Schuljahr hat oder auch Anfang des dritten Schuljahrs und muss dann die Längenmaße durchnehmen, wenn dann die Kinder mit ihren Schritten und mit ihren Dingen, die sie haben, das Klassenzimmer ausmessen dürfen und dann führt man sie hin zum Metermaß und man bringt ihnen dann auch bei, dass man das Metermaß noch unterteilen kann in Dezimeter und Zentimeter und die Schlauen begreifen sogar in Millimeter. Wunderbar ist es dann, wenn man dann ein Poesiealbum bekommt von ihnen, nicht? Und da steht dann auch drin Hobbys und Stars und Größe und Augenfarbe. Und bei Größe schreibt man dann eben hin 1700 Millimeter. Das verblüfft die Kinder dann doch sehr. Und wenn man ihnen dann die Frage stellt, Kinder, was ist denn eigentlich länger? Ein Meter oder 10 Dezimeter? Ein Meter oder 100 Zentimeter? Und dann dauert das so ein paar Sekunden und dann rutscht der Groschen. Und dann kann man das gar nicht genug fragen. Sie haben immer wieder Freude daran, wenn dann die Frage einmal kommt. Und so ist das bei Gott auch. Er kann den Zeitenstrom je nach dem prophetischen Schlüssel in besonderer Weise einmal in Form von Äonen durchmustern, in Form von Weltzeiten. Er kann aber auch einen anderen Maßstab anlegen und kann denselben Zeitenstrom prophetisch durchmustern in Jahrtausenden oder in Jahrwochen, wie wir sie etwa aus dem Propheten Daniel kennen, oder in Perioden von Halbjahren, im Halbjahrsrhythmus von jeweils 49 Jahren, beziehungsweise 50, wenn man das erste Jahr der neuen Epoche wieder mitrechnet. Hier haben wir 1000 Jahre. Und ihr kennt ja vom Zeugnis unseres Bruders Muhl, das ihr hier ja sehr oft gehört habt, etwas von diesen Gottestagen der 1000 Jahre. Und wie Gott die Weltgeschichte in dieser Weise zur Heilsgeschichte umgestaltet. Und das ist inmitten dieses toten Todestextes ein Wort der Hoffnung. Denn dieser Gott, der die Heilsgeschichte gestaltet, er drängt alles auf den großen Termin hin, wo der Tod beseitigt wird, wo das Leben und Unverweslichkeit durch die Auferstehung Jesu Christi ans Licht gebracht werden und wo er seinen Heilsplan endlich vollenden kann. Das ist für uns die große Hoffnung. Das war auch für einen Moses die große Hoffnung. Ich darf hinsichtlich der Gottestage erinnern, an die zwei ersten Gottestage von Adam bis Abraham. 2000 Jahre, zwei Gottestage, die Zeit der Verheißung. Das war zugleich die Zeit der Nationen ohne Israel. Dann folgten 2000 Jahre Menschheitsgeschichte, also wieder zwei Gottestage von Abraham bis auf Christus. Das war die Zeit des Gesetzes. Wir können sagen, nunmehr Israel inmitten der Nationen. Und nun leben wir in der dritten Periode. Wieder folgen zwei Gottestage, 2000 Jahre, die Zeit von Christus und seiner Geburt bis zu seiner Wiederkunft, wie wir hoffen, aufgrund des prophetischen Wortes. Dies ist die Zeit der Gnade, die Zeit der Verheißung bis 2000 nach Adam, die Zeit des Gesetzes von Abraham bis auf Christus und die Zeit der Gnade, in der die Gemeinde gebildet wird, von Christi erstem Kommen bis zu seiner Wiederkunft. Das sind sechs Gottestage. Und was kommt dann? Der Sabbat Gottes, der siebte Gottestag, der Tag seines Reiches. Seine tausendjährige Herrschaft auf Erden. Da warten wir darauf. Da wartet Israel voller Spannung darauf. Das wird die Lösung aller Umweltprobleme geben, aber auch aller Innenweltprobleme. Israel wird in das Heil hineingeführt, in die Ruhe Gottes, durch den wahren Josua nach 42 Generationen. Die Gemeinde wird vollendet und wird sicherlich nicht nur Dienste an den Engeln haben, sondern auch Dienste an den Menschen und sonderlich gemeinsam mit ihrem Haupte, dem Messias, Dienste zur Zurechtbringung Israels. Denn 1000 Jahre sind in deinen Augen wie der gestrige Tag, wenn sie vorüberziehen, und wie eine Wache in der Nacht. Petrus hat dieses Wort aufgegriffen und hat es ergänzt. Er hat sogar noch etwas hinzugefügt, was wir ja nicht tun dürfen. Wir sollten ja zum Worte Gottes nichts hinzufügen. Aber Petrus war ja ein Apostel. Ihm waren neue Offenbarungen gegeben. Und so fügte er noch etwas hinzu. Wir lesen einmal in 2. Petrus 3, wie er diese Stelle verwendet und anführt. 2. Petrus 3. Lese von Vers 7 an. Die jetzigen Himmel aber und die Erde sind durch sein Wort aufbewahrt, für das Feuer behalten auf den Tag des Gerichtes und des Verderbens der gottlosen Menschen. Dies eine aber sei euch nicht verborgen, Geliebte, dass ein Tag bei dem Herrn ist wie 1000 Jahre. Das ist das, was er hinzufügt. Und 1000 Jahre wie ein Tag. Der Herr verzieht nicht die Verheißung, wie es einige für einen Verzug, für eine Verzögerung halten, sondern er ist langmütig gegen euch, da er nicht will, dass irgendjemand verloren gehe, sondern dass alle zur Buße kommen. Es wird aber der Tag des Herrn kommen wie ein Dieb. 1000 Jahre sind vor Gott wie ein Tag, 1000 vorüberflutende Jahre gelten für Gott wie für uns ein Tag, der vergangen ist. Wie eine Wache in der Nacht. Aber auch das Umgekehrte gilt. Ein Tag kann von seiner göttlichen Zeitqualität her für Gott so viel sein wie 1000 Jahre Weltgeschichte. Denken wir nur an den einen Tag der Geburt Jesu Christi. Denken wir nur an den einen Tag, da Jesus die Versöhnung des Alls vollbracht hat, auf dem Hügel Golgatha, angenagelt an den Pfahl, an das Holz. Denken wir nur an den wunderbaren Tag seiner Auferstehung oder an den Tag der Sendung des Heiligen Geistes oder an den Tag seiner Wiederkunft. Da kann man dann wirklich sagen, als die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn. Das ist der Kairos Gottes. Das ist der Heilstermin Gottes, wo er senkrecht von oben hereingreift in die Weltgeschichte und in den scheinbar unablässigen Zeitenstrom. Und so kann ein Tag für Gott werden wie 1000 Jahre in seiner göttlichen, heilsmäßigen Qualität. Von daher, von dieser Idee der Gottestage und der Jahrtausende des Heilsplanes Gottes, ist auch erst zu verstehen, was Petrus am Ende dieses Kapitels sagt. was sonst einfach keinen Sinn hat. Vers 18, wachset aber in der Gnade und Erkenntnis unseres Herrn und Heilandes Jesus Christus. Ihm sei die Herrlichkeit, sowohl in der Gegenwart als auch bis hin auf den Tag der Ewigkeit. Da werdet ihr sagen, das ist doch ein Widerspruch in sich selbst, eine Paradoxie. Wie kann die Ewigkeit, die Unendlichkeit mit Tag bezeichnet werden? Hier ist auch nicht die unendliche Ewigkeit gemeint, sondern es ist der kommende Äon des Reiches des Messias gemeint, auf den die Juden alle warteten. Und sie sprachen deshalb von dieser kommenden Weltzeit, da Israel in die Ruhe Gottes eingeführt wird, nur von dem Äon, der Weltzeit, die sie erwarteten. Und deshalb kann Petrus hier sagen, ihm sei die Herrlichkeit, sowohl jetzt als auch hinein in den Tag des kommenden Äons, der Weltzeit seines Reiches und seines göttlichen Regimentes. Nun zurück zu Psalm 90. In Vers 7 bis 9 wird etwas gesagt über die Ursache des Dahinwelkens und Dahinsterbens jener ungehorsamen Generation Israels während der Wüstenwanderung. Und dort wird etwas gesagt über den Zorn Gottes, über den Grimm Gottes, über den heiligen Gott, der die Sünde hasst und der sich mit der Sünde nicht identifizieren kann, weil das Licht keine Gemeinschaft haben kann mit der Finsternis. Und weil Gott keine Gemeinschaft haben kann mit dem Belial, mit dem Satan. Und weil der Götzentempel keine Gemeinschaft haben kann mit dem Gottestempel. Und weil deshalb auch der Glaubende keine Gemeinschaft haben kann mit einem Ungläubigen. Denn wir sind durch deinen Zorn dahingeschwunden und durch deinen Grimm hinweggeschreckt. Vers 8. Du hast unsere Verschuldungen dir vor Augen gestellt, unser verborgenstes, geheimstes, in das Licht deines Angesichtes. Das sind zwei Dinge. Einmal die Verschuldungen, darum wissen wir auch. Das sagt uns Gottes Wort und darüber legt unser Gewissen Zeugnis ab. Und darüber belehrt uns der Heilige Geist. Das sind unsere Verschuldungen, die Gott sich vor Augen stellt. Denn wir sind ja offenbar vor den Feueraugen dessen, mit denen wir es zu tun haben. Aber daneben gibt es auch noch etwas Verborgenes oder etwas Verborgenstes, etwas Geheimstes, was noch nicht einmal uns selbst offenbar ist. Was vielleicht nur in unserem Unterbewusstsein lebt. Die Sünde schlechthin, die uns prägt von Generationen her. Das Kollektiv Wissen und das Kollektiv Sündigen, die Kollektivschuld, nicht nur im Sinne der Verbrechen Hitlers, sondern von Adam an. Unser Verborgenstes stellt Gott in das Licht seines Angesichtes. Da müssen wir alle erschrecken. Das hat auch ein Mann Moses erlebt. Dieser treue Mann, der eigentlich nur einmal versagt hat. Als er in glühendem Zorn um der Ehre seines Amtes willen, als er zum zweiten Mal mit dem Felsen sprechen sollte, damit Wasser hervorströme, seinen Stab nahm und ausrief, werden wir euch wohl aus diesem Felsen Wasser hervorbringen? Und auch zum zweiten Mal im Zorne den Felsen schlug. Und damit nahm er die Ehre Gott. Und Gott gibt seine Ehre keinem anderen. Denn vor ihm soll sich kein Fleisch rühmen. Und das war der Grund, Warum Gott sagte, du kommst nicht in das Land der Verheißung hinein. Ich werde dich das schöne und köstliche Land nicht sehen lassen. Das hat diesen Mose, diesen treuen Mann, tief getroffen. Auch er wusste etwas darum. Du hast unsere Verschuldungen dir vor Augen gestellt, unser Verborgenstes in das Licht deines Angesichtes. Und dieser Mann hat Gott angefleht und hat gerungen mit Gott, dass Gott diesen seinen Beschluss doch aufheben möge. In 5. Mose 3 lesen wir davon. Das ist wirklich ein erschütterndes Wort. Fünften Mose 3, Vers 23 folgende. Und ich flehte zu Jehova in selbiger Zeit und sprach, Herr Jehova, du hast begonnen, deinem Knechte deine Größe und deine starke Hand zu zeigen, denn welcher Gott ist im Himmel und auf Erden, der tun könne, gleich deinen Werken und gleich deinen Machttaten. Lass mich doch hinüberziehen über den Jordan und das gute Land sehen, welches jenseits des Jordan ist, dieses gute Gebirge und den Libanon. Aber Jehova war über mich erzürnt um euretwillen und hörte nicht auf mich. Und Jehova sprach zu mir, genug. Lass es genug sein. Rede mir von nun an nicht mehr von dieser Sache. Steige auf den Gipfel des Pisgah und hebe deine Augen auf gegen Westen und gegen Norden und gegen Süden und gegen Osten und sieh mit deinen Augen, denn du wirst nicht über diesen Jordan gehen. Das war für Mose ein ganz harter Schlag. Und ich kann mich in ihn hineindenken, was in seinem Herzen gewesen sein mag. Noch einer hat dies einmal erfahren, dass der Herr zu ihm sagte, aus, Schluss, genug, rede mir nicht noch einmal von dieser Sache. Und das war Saulus von Tarsus, 2. Korinther 12. Dreimal habe ich den Herrn angefleht, wörtlich habe ich den Herrn ermahnt, er möge mir den Pfahl aus dem Fleisch nehmen, damit ich ihm besser dienen kann. Er möge mir den Engel des Satans nehmen, der mich Tag für Tag begleitet. Vielleicht indem er mir die Visionen derer immer wieder vor Augen stellt, die ich gequält habe und geschlagen habe und gekettet habe. Aber der Herr hat zu mir gesagt, genug. Aber der Herr sagt es anders, der Herr Jesus. Er sagt zu ihm, meine Gnade genügt für dich. Meine Gnade reicht für dich aus, denn meine Kraft kommt zum Ziele am besten in der Schwachheit, vollendet sich am besten in der Schwachheit. Du hast unsere Verschuldungen dir vor Augen gestellt, unser Verborgenstes, unser Geheimstes in das Licht deines Angesichtes. Das ist aber nicht nur ein Drohwort, sondern das ist letzten Endes, wenn wir es recht bedenken, eine außerordentliche Chance Gottes, ein Heilsangebot Gottes. Denn es gibt nichts Besseres als dieses Offenbarwerden vor dem lebendigen Gott. Und dann geschieht das, was jedes Mal dann geschah, wenn der hohe Priester den Namen Yahweh, Jehova, auf die Söhne Israels legte mit folgenden Worten. Der Herr segne dich und bewahre dich. Der Herr lasse sein Angesicht über dir aufstrahlen. Und dann wirst du gestellt in das Licht seines Angesichtes. Und dann wird dir auf einmal klar, wie dunkel dein Schatten ist. Und deshalb heißt es, weil wir dies gar nicht ertragen könnten, als nur hier und dann einmal, der Herr lasse sein Angesicht strahlend über dir aufleuchten und sei dir gnädig, decke in Gnaden zu, das was offenbar geworden ist. Und dann erscheint das Angesicht Jehovas noch einmal. Der
Herr erhebe sein Angesicht huldvoll über dich und gebe dir Frieden. Den Frieden, der dann regiert in unseren Herzen und der alles zur Vollendung führt. Ein ganzes Heilsprogramm. Ein Heilsprogramm, das beginnt mit der Bloßlegung und Offenlegung unserer Schuld und Sünde. Und so wird dieses Wort ein Wort zum Heil, das viele nur als ein Wort der Drohung empfinden. Du hast unsere Verschuldungen dir vor Augen gestellt, unser Verborgenstes in das Licht deines Angesichtes. Denn alle unsere Tage sind dahin geschwunden durch deinen aufwallenden Zorn. Wie einen Seufzer lassen wir unsere Jahre entschwinden. Die Tage unserer Jahre, nur 70 Jahre sind es. Und war's in Kräften, sind es 80 Jahre. Und ihr ungestümer Stolz ist Mühsal und Nichtigkeit. Eilends geht es vorüber. Und wir fliegen wie abgemähtes Gras davon. Das sind ja jene Markierungen der Lebenszeit, 70 Jahre, 80 Jahre, wenn es noch höher kommt, gelegentlich einmal 90 Jahre und ganz selten 100 Jahre, der verkürzten Tage unseres Lebens nach der Sintflut. Es würde mich jetzt reizen, Partikelchen noch mehr noch als der heutige Magnetring von der Erde abgehalten hat. Was letzten Endes hinzuführen ist auf die Anziehungskraft des Mondes. Sonst gäbe es überhaupt kein Magnetfeld um die Erde herum. Und was geschah? Als dieser größere, stärkere Magnetring zusammenbrach, es wirkte sich aus auf das genetische Material der Menschen. Jene kosmische Strahlung und die Lebensjahre der Menschen wurden verkürzt von Gott aus. Und so erklären wir es uns, dass die Lebensjahre der Menschen vor der Flut so unendlich größer waren und länger waren, 980 Jahre, und dass diese Menschen starben, alt und der Tage satt, sagen wir einmal am Gehirnschlag, und dass nach der Flut die Lebensalter der Menschen so rapide herabgingen bis zu dieser Norm, von der hier im Psalm 90 geschrieben steht. Und mehr ist das genetische Material, dem die Menschen entspringen, auch sonderlich in unseren Tagen geschädigt worden und degeneriert. Es ist ein göttliches Gesetz. Gott hat unsere Tage eingegrenzt, eingeengt. Erst in den Tagen des Messias, während seiner tausendjährigen Herrschaft, wird es geschehen, dass es wieder Menschen gibt, die das Alter von Bäumen haben, das heißt Jahrhunderte. Und dass, wenn ein Mann von 100 Jahren stirbt, man sagen wird, wie, dieser junge Mann ist schon gestorben? Dann wird es wieder geschehen. Aber wenn wir diesen Text bedenken, dann müssen wir Vers 11 und 12 noch hinzufügen. Wer aber erkennt deines Zornes Gewalt und wer fürchtet dein überwallendes Ergrimmen? Hier wird etwas gesagt über den Zorn Gottes. Ganz gewiss. Gott ist nicht Zorn. Gott ist schon gar nicht Hass. Gott ist Leben. Gott ist Licht. Gott ist Liebe. Gott ist Geist. Aber er zürnt. Und der Zorn Gottes, das heißt sein Gericht, ist Wegbereiter seiner Liebe. Sturm, Feuer, Erdbeben gehen ihm voraus. Und er offenbart sich hernach im Ton des verschwebenden Schweigens, so wie er es bei Elias tat. Ganz gewiss ist es wahr, was Markus Barth einmal gesagt hat, der Theologe, dass der Zorn Gottes nichts anderes sei als seine aufs Äußerste erregte Liebe, die auch durch diese Maßnahmen des Zornes den Menschen heimsucht und zu dem Adam sagt, komm zurück, du Sohn Adams. Aber es ist der heilige Gott, der in diesen Worten offenbar wird. Der heilige Gott, der uns in die Furcht Gottes rufen will, auch uns als die Glieder am Leibe des Christus. Die Furcht Gottes bedeutet nicht, dass wir Angst haben vor Gott, denn Angst ist nicht in der Liebe Und die zum Ziel gekommene, vollendete Liebe treibt ja die Angst aus. Furcht Gottes ist Anfang der Weisheit und Ende der Weisheit. Und wenn es bei dem Messias schon so ist, dass seine siebenfältige Erfüllung mit dem Heiligen Geiste darin endet, dass er erfüllt wurde mit dem Geist der Furcht Jehovas, dann wird auch das vielleicht die letzte Frucht unseres Lebens sein und die letzte Ausgestaltung des Geistes Gottes. Dass wir Gott aus Liebe fürchten und nicht aus Furcht lieben. Das ist ein Wort, das hörte ich kürzlich einmal von einem katholischen Theologen in der Morgenandacht. Dass wir Gott aus Liebe fürchten und nicht aus Furcht lieben. Die Furcht Jehovas bedeutet, dass wir nicht im Widerspruch stehen bleiben können und wollen mit dem Willen Gottes. Die Furcht Jehovas bedeutet, mit der Gnade Gottes sorgfältig umzugehen. Die Furcht Jehovas bedeutet, dass wir Gottes Wort nicht als Spielerei und Steckenpferd verwenden, sondern dass wir Gottes Wort ernst nehmen. In diese Furcht Jehovas, in diesen sorgfältigen Umgang mit der Gnade werden wir hineingerufen, auch in dem, was Vers 12 bezeugt. Lehre uns unsere Tage zählen so, dann bringen wir ein Herz voll Weisheit heim. Das ist ja die Frage. Was werden wir einmal heimbringen? Was werden wir einmal mitbringen, wenn wir vor dem Thron Jesu Christi erscheinen, der uns reinigen will noch ein letztes Mal, um uns dann vollkommen und ohne Flecken und ohne Tadel und ohne Runzeln darzustellen, vor dem Thron des lebendigen Gottes. Was werden wir heimbringen? Es wird unterschiedlich sein. Paulus sagt auch etwas davon, dass es da die Möglichkeit gibt, Gold, Silber, edle Steine zu bauen, die auf dem Christusgrund. Dass es aber auch die Möglichkeit gibt, Holz, Stroh und Stoppeln zu bauen, auf der Grundlage des Heils, die allesamt vergehen werden in dem Feuer seines Tages und seiner letzten Reinigung. Was sind wir nach Jahrzehnten der Nachfolge geworden? Kann man von uns einmal nur sagen, wenn wir unsere Tage beenden, er hat seinen Platz in der Gemeinde immer treu ausgefüllt? Ist das alles der Stuhl, auf dem wir sitzen in der Gemeinde Gottes? Oder sind wir gewachsen in der Gnade und in der Erkenntnis unseres Herrn Jesus Christus? Dass wir die Termine Gottes, die Heilstermine Gottes und die göttlichen Gelegenheiten, die Gott hineinwebt in unser Leben wie den Goldfaden in ein Gewebe, dass wir diese göttlichen Kairoi erkennen, diese göttlichen Gelegenheiten. Lehre uns unsere Tage zählen so, dann bringen wir ein Herz voll Weisheit heim. Möchte dazu eine Parallele lesen aus dem Epheserbrief, wo uns auch eine solche Sorgfalt des Tagezählens empfohlen wird im Hinblick auf das, was wir gerne einmal am Ziel unseres Glaubens mitbringen möchten. Epheser 5, Vers 14. Deshalb sagt er, wache auf, der du schläfst, und stehe auf aus den Toten, und der Christus wird dir leuchten. Seht nun zu, wie ihr sorgfältig wandelt oder wie ihr sorgfältig euer Leben vollzieht und plant, eure Schritte plant. Nicht als Unweise, sondern als Weise. Die gelegene Zeit auskaufend, die Gotteszeit, die göttlichen Gelegenheiten, die Gott in unser Leben legt. Denn die Tage sind böse. Darum seid nicht Törichte, sondern Verständige darüber, was der Wille des Herrn sei. Ein Wort darüber, dass wir die Heilsangebote Gottes doch auskaufen sollten. Die Zeit unseres Lebens, die uns zugemessen ist. Aber auch die Heilsqualität, die uns zugemessen ist und die die leeren Gefäße unserer Tage füllen soll und will, vom Heiligen Geiste aus. der in uns wohnt, der in uns den Niedrigkeitsweg und den Sterbensweg geht, der in uns bleibt, auch wenn wir ihn betrüben und bedrücken und wenn er seufzen muss, selbst dann, wenn wir beten, der uns hindurchträgt bis an das Ziel unseres Glaubens. Lehre uns unsere Tage zählen so, wenn wir den Kalenderzettel abreißen, Tag für Tag, dann bringen wir ein Herz voll Weisheit heim. Die Maria hat das begriffen. Während die Martha herumsaust, um den Herrn und seinen Jüngern etwas zu bereiten an wunderbarer Unterkunft und an herrlichem Essen und an vorzüglicher, hausfraulicher Begleitmusik, das muss ja auch sein, da sitzt die Maria ihm zu Füßen und hört dem Herrn Jesus zu. Und als die Martha die Maria anfährt und den Herrn, Herr, sagst du gar nichts? Die Maria sitzt hier herum, kann sie mir nicht helfen? Duldest du das? Da sagt der Herr, Martha, du hast viel Mühe und viel Sorgen. Er erkennt die Arbeit an. Das muss sein im Reiche Gottes. Es muss Leute geben, die sich um den Kaffee kümmern, um den Kuchen in der Gemeinde, um die Organisation, um das Saubermachen. Das muss es alles geben, um die Kranken besuchen. Das ist alles vorzüglich. Aber jetzt ist Kairos, göttliche Gelegenheit. Und die kommt nie mehr wieder. Wenn ich hier das Wort Gottes erläutere, dann lass doch mal das stoppen. Maria hat das Gute, das vortreffliche Teil erwähnt. Sie hört dem Wort Gottes zu. Eins ist Not, eins. Wunderbar. Deshalb hat Martha den Zahlwert 152 und die Maria 153. Die hat eins mehr. Eins ist Not. Das ist der Herr Jesus, ihre Liebe zu Jesus. Lehre uns unsere Tage zählen so, dann bringen wir ein Herz voll Weisheit heim. Nun möchte ich doch die letzten Verse wenigstens anreißen. Ich habe ja auch noch ein wenig Zeit, die berühmte 60-Minuten-Stunde ist noch nicht herum. Gerade die letzten Verse zeigen es uns, wie für Moses angesichts dessen, was er während der 40 Jahre erlebt, die brennende Frage nach dem heilsgeschichtlichen Schicksal Israels auf seinem Herzen liegt. Vers 13, da ist es wie ein Notschrei, etwas, was aus seinem Herzen herauskommt, was er nicht bändigen kann, was er vor Gott ausschüttet. Kehre zurück, Jehova. Bis wann? Bis wann? Und das müssen wir einmal sagen, hinsichtlich des Wartens Israels, hinsichtlich dessen, dass die frommen Israels so oft enttäuscht worden sind, weil sie in einer Naherwartung des Reiches standen und des Kommens des Messias und weil dann die Zeit hinausgezögert worden ist. Das war ja auch die ganze Problematik zur Zeit Jesu, weil sie alle darauf warteten, dass jetzt der Messias das Reich bringen werde, die Macht und die Herrlichkeit. Denn dein ist das Reich und die Macht und die Herrlichkeit bis in Ewigkeit. Amen. Dazu sagte jeder Jude ja in den Tagen Jesu. Aber einen leidenden, blutenden, gekreuzigten Messias, das konnten sie nicht akzeptieren. Bis wann? Bis wann? Die notvolle Frage Israels, auch heute noch. Und daraus resultiert das Warten Israels und das Warten der Gemeinde auf der Grundlage des geschöpflichen Wartens aller Geschöpfe. Bis wann? Habe doch Mitleid mit deinen Knechten. Auch mit mir, will Mose sagen, mit mir, dem treuen Gottesknecht. Mit all den treuen Gottesknechten, die dir dienen und die vielleicht oft im Dienst müde geworden sind. Die oft resignieren, die oft innerlich ausgehöhlt sind, die Bürde und Last deines Volkes tragen, deiner Gemeinde, wie Moses die Last dieses murrenden Volkes. Kehre doch zurück, Jehova. so wie du gewohnt hast in der Schekina, in der Herrlichkeitswolke, inmitten des Lagers. Du, der Felsen Israels, und das ist kein anderer als der Messias, als Jesus, der Sohn Gottes, der da mitfolgte. Kehre zurück, bis wann? Ich möchte zwei Stellen aus dem Psalmen lesen, wo dieses bis wann eine große Bedeutung spielt. Einmal Psalm 74. Das ist ja jener Psalm, der von der Verwüstung des Heiligtums redet und der prophetisch gesehen hinweist auf die Verwüstung Israels durch den Antichristen. Ich lese von Vers 3 an. Erhebe deine Tritte zu den immerwährenden Trümmern. Alles im Heiligtum hat der Feind verderbt. Es brüllen deine Widersacher inmitten deiner Versammlungsstätte. Sie haben ihre Feldzeichen als Zeichen gesetzt. Er erscheint, so heißt es wörtlich, nicht sie. Er erscheint wie einer, der die Axt emporhebt im Dickicht des Waldes. Das ist der Sohn des Verderbens. Und jetzt zerschlagen sie sein Schnitzwerk allzumal mit Beilen und mit Hämmern. Sie haben dein Heiligtum in Brand gesteckt. Zu Boden entweiht die Wohnung deines Namens. Sie sprachen in ihrem Herzen, lasst uns sie niederzwingen, allesamt. Verbrannt haben sie alle Versammlungsstätten Gottes im Lande. Unsere Zeichen sehen wir nicht. Kein Prophet ist mehr da und keiner bei uns. Welcher weiß, bis wann? Bis wann, o Gott, soll höhnen der Bedränger? Soll der Feind deinen Namen verachten immerfort? Warum ziehst du deine Hand und deine Rechte zurück? Hervor aus deinem Busen, mache ein Ende. Ja, Geschwister, können wir das nicht auch heute sagen? Angesichts des Elendes in der Welt, angesichts von 50.000 sterbenden Kindern Tag für Tag, die aus Hungersnot sterben, angesichts der Kriege in aller Welt, wir zählen nun schon 100 seit dem Zweiten Weltkrieg, angesichts der galoppierenden Verwüstung unseres Planeten, bis wann, Herr, ziehe doch endlich deine Hand aus deiner Jacke, aus deinem Busen hervor und handle. Und dazu lesen wir noch Psalm 102. Psalm 102, dort wird auch etwas über den Termin der Heilsvollendung gesagt. Vers 13, du wirst aufstehen, wirst dich Zions erbarmen, denn es ist Zeit, es zu begnadigen. Denn gekommen ist die bestimmte Zeit. So wie es vorgebildet ist, in den Namen des eigentlichen Endzeitprophetens Israels. Dieser Endzeitprophet heißt Sahaja. Sahaja ist der Sohn Berechias. Und dieser wiederum ist der Sohn Iddos. Und so wird uns Sahaja vorgestellt in dem ersten Vers seines Büchleins. Sahaja ben Berechia ben Iddos. Da werdet ihr sagen, was soll das? Was interessiert uns das, aus welcher Familie er stammt? Und wenn wir das ins Deutsche übersetzen, dann bekommen wir eine Antwort auf die Frage, bis wann? Sahaja, Gott erinnert sich. Woran? An seine Verheißungen, die er beschworen hat, bei sich selbst, bei seinem hochheiligen Namen. Der Sohn Berechias, Berechia heißt, Gott segnet. Und Iddo, der Sohn Iddos, zu seiner Zeit. Und dann fügt das einmal zusammen. Dann habt ihr wieder einen der wundervollen Namenssätze der Heiligen Schrift. Wir hatten vorhin schon Adam, Seth, Enosh. Adam, Gesetz zur Vergänglichkeit. Und jetzt kommt der wunderbare Satz. Jehova erinnert sich an seine Verheißungen. Er segnet Israel zu seiner Zeit. Wann wirst du das Reich dem Israel wiederherstellen, o Herr? Fragen die Jünger den Herrn Jesus vor seiner Himmelfahrt. Der sagt, es gebührt euch nicht zu wissen, Zeit oder Stunde, die der Vater in seiner eigenen Machtvollkommenheit festgesetzt hat. Aber die Zeit wird von Gott verkürzt. Kehre zurück, Jahwe, Jehova, bis wann? Moses durfte ja dann im Lande sein. Er durfte in das Land der Verheißung kommen. Offensichtlich, weil er eine Herausauferstehung aus den Toten erlebt hatte. Deshalb gab es ja einen Wortwechsel des Erzengels Michael mit dem Satan um den Leib des Mose. Wann war das, als er zum ersten Mal in das Land Israel kam? Ihr werdet sagen, davon haben wir noch nichts gehört, dass Moses jemals als Tourist nach Israel gekommen ist. Doch, auf dem Berge der Verklärung. Als Jesus dort seine kommende Reichsherrlichkeit offenbart und als die Jünger bei ihm stehen, als die Lichtes- und Herrlichkeitswolkes Gottes sie überschattet, da sehen sie neben Jesus Moses als den Repräsentanten des Gesetzes und Elias als den Repräsentanten des Prophetentums stehen. Moses, der eine Auferstehung aus den Toten erlebt hatte, und Elias, der entrückt worden war. Und die beiden redeten mit Jesus über den Ausgang, den er zu Jerusalem nehmen sollte. Das soll nicht heißen, dass sie ihm noch einmal Mut gemacht hätten. Das glaube ich nicht. Das hatte der Sohn Gottes nicht nötig. Sondern hier hat Mose dieselbe Frage gestellt. Seine Frage aus Psalm 90. Bis wann, o Herr? Bis wann, o Herr? Wie wird es sein? Wird jetzt das Reich kommen? Werden wir als die beiden endzeitlichen Zeugen jetzt in Funktion treten müssen und dürfen? Wird jetzt deine Macht und deine Herrlichkeit geoffenbart, so wie die Herrlichkeit Gottes jetzt auf deinem Antlitz liegt und so wie die Lichteswolke der Herrlichkeit Gottes über diesem Berge steht? Wird jetzt das Reich beginnen? Und der Herr Jesus sagt ihnen, nein, mein Ausgang zu Jerusalem wird ein anderer sein. Habt ihr nicht auch davon geweissagt? Moses, hast du nicht auch im Glauben, in diesem prophetischen Glauben, an dieses mein Leiden das Passa gegessen? Hast du nicht Ägypten verlassen und die Reichtümer Ägyptens und die Weisheit Ägyptens, weil du mich, den Unsichtbaren, sahst und weil du etwas wusstest von der Schmach, von dem Leiden des Messias, Hebräer 11? Und da wurde diesen beiden Männern klar, es muss noch eine Zeit vergehen. Der Herr kann sein Reich noch nicht errichten. Es ist nur eine Vorausdarstellung zum Zwecke der Glaubensstärkung und dafür, dass das prophetische Wort fest ist. Und deshalb kann Petrus sagen in seinem Brief, weil wir das erlebt haben auf dem Berge der Verklärung, ist jetzt das prophetische Wort für uns fester als jemals vorher. Wir wissen, aufgeschoben ist nicht aufgehoben. Gott erfüllt seine Verheißungen. Kehre zurück, Jehova. Bis wann? Habe Mitleid mit deinen Knechten. Und nun kommt dieses Wort. Am Morgen sättige uns mit deiner Huld, damit wir jubeln und uns erfreuen an allen unseren Tagen. Und damit meint Moses ganz gewiss nicht nur den nächsten Morgen, sondern er schaut aus auf den Morgen des kommenden Gottestages, des Reiches des Messias, wo nach einer langen, dunklen Nachtzeit, und in dieser Nachtzeit leben wir ja jetzt, und in dieser Nachtzeit sollen wir scheinen als Himmelslichter in einem dunklen Kosmos, wo nach dieser gegenwärtigen Nachtzeit Jesus Christus als die Sonne der Gerechtigkeit strahlend aufgehen wird, Heilung bringend unter seinen Strahlen, Heilung bringend in seinen Flügeln, wie es Malachi 4 sagt. Und dann heißt es von den frommen Israels in der Endzeit, wenn diese Sonne aufgeht, die Sonne, die mir lachet, ist mein Herr Jesus Christ, dann werdet ihr hüpfen und euch freuen wie die Mastkälber. Das müsst ihr einmal gesehen haben. Wenn die Kälber hinausgelassen werden auf die Weide, besonders im Gebirge, wo diese Tiere ja noch nicht so ganz degeneriert sind, wie in unseren Ställen, was das für eine Kraftexplosion und Freudenexplosion ist. Ihr werdet hüpfen wie die Mastkälber, die frommen Israels am Tage des Aufganges der Sonne der Gerechtigkeit. Am Morgen seines kommenden Tages. Das ist der Morgen, der Gottesmorgen, auf den Moses wartet, wo das Licht wiederkommt, wo der Tag erscheint, der Tag des kommenden Äons, von dem wir vorhin gesprochen haben. Und dann werden die Toten Israels erwachen und gesättigt werden an seinem Bilde. Psalm 17, 15 sagt dieses kostbare Wort: Ich werde erwachen und gesättigt werden an deinem Bilde. Das gilt auch für uns und für unser Hindurchgehen durch den Tod, dass wir dort abgeholt werden von Jesus, dass wir dort nicht erwachen werden in irgendeiner Dunkelheit, in irgendeinem Nichts, in irgendeinem Grauen oder im Anblick des Satans und seiner finsteren Todesmächte, sondern dass wir erwachen werden und dass es dann geschieht: Der Herr erhebe sein Angesicht über dir und gebe dir Frieden. Dass wir sogleich bei diesem Erwachen gesättigt werden an seinem Bild, satt werden von Jesus und von seinem Licht. Und wenn wir hier etwas wissen von der Erfüllung der notvollen Frage eines Mose: Bis wann? Vom Beginn des Gottestages seines Reiches, am Morgen sättige uns mit deiner Huld, mit deinem Bild. Dann wird uns auch klar, was in Vers 15 gesagt wird von der Wiedererstattung, die dann Jehova, der Christus Gottes, gegenüber seinem gequälten und leidenden Volke Israel vollbringen wird. Erfreue uns so viele Tage, als du uns gebeugt hast, so viele Jahre, als wir Böses schauten. Liebe Geschwister, ich glaube, ich darf es mit aller gebührenden Ehrfurcht vor Gott sagen: Da wird Gott viel zu tun bekommen. Moses ist bescheiden. Erfreue uns so viele Tage, als du uns beugtest. Vielleicht sind auch wir bescheiden geworden und resignieren, sind müde, haben nur noch geringe Wünsche dem Herrn gegenüber. Vielleicht sagen auch wir nur: Erfreue uns so viele Tage, als du uns beugtest, so viele Jahre, als wir Böses schauten. Der Herr wird mehr tun. Tröstet, tröstet mein Volk. Und er wird sogar den Toten Israels im Gefängnis, in der wasserlosen Grube, um des Blutes seines Bundes willen die Rückkehr zusichern und ihnen ein Doppeltes wiedererstatten. Also nicht nur Tag um Tag, Jahr um Jahr, sondern weit darüber hinaus. Und im Letzten wissen wir von unserem Apostel Paulus aus Epheser 3, wie dieser Gott letztlich erstatten wird am Ende aller Zeiten, wenn er alles wiederbringt, was jemals geraubt worden ist. Dem aber, der über alles das hinaus zu tun vermag, was wir jemals denken, und in unseren kühnsten theologischen Projektionen ersinnen und in dem, was wir bitten, ihm sei die Ehre und die Herrlichkeit in die Weltzeiten der Weltzeiten. Erfreue uns so viele Tage, als du uns beugtest, so viele Jahre, als wir Böses schauten. Sichtbar werde deinen Knechten dein Tun, deine Herrlichkeit erglänze über ihren Kindern. Und das wird geschehen, wenn nach dem Propheten Hesekiel Jesus, der Messias, mit seinem Zeichen, und das ist nicht das Kreuz, sondern das ist die Lichtes- und Herrlichkeitswolke Gottes, vom Ölberge kommen wird. So sagt es der Prophet Hesekiel. Und wiederum durch das heute zugemauerte Osttor einziehen wird in Jerusalem, im Lichtglanz der Schekinah, der Herrlichkeitswolke Gottes. Wenn ihr aber das Zeichen des Menschensohns sehen werdet am Himmel, das ist das Zeichen des Menschensohnes. Sichtbar werde deinen Knechten dein Tun, deine Herrlichkeit erglänze über ihren Kindern. Und dann wird nicht nur über dem Tempel und über dem Tempelberg diese Schekinah Gottes stehen, sondern die Herrlichkeits- und Lichteswolke wird stehen über jeder Behausung und über jeder Wohnstadt, auf dem Berge Zion und in Jerusalem, so wie es Jesajas 2 bezeugt. Was wird das sein, wenn die Herrschaft und Herrlichkeit des Siegers, des Messias, des Todesüberwinders sichtbar wird in seiner Epiphanie, in seiner sichtbaren Wiederkunft. Es ruhe auf uns die Lieblichkeit des Allherrn, unseres Gottes, so beschließt Moses sein Gebet. Und das Werk unserer Hände befestige über uns. Ja, das Werk unserer Hände befestige es. Ich möchte schließen mit einem Wort des Paulus. Ich sage immer den Kindern, vergesst den Punkt nicht. Jetzt mache ich den Punkt. Als die Sterbenden und siehe, wir leben. Amen.